Zwei Magenlose im Europapark. So heißt ein Video auf dem Internetblog von Dilek, die heute unser Gast im Freisprecher ist. Der Titel des Videos klingt lustig und im Video geht's auch durchaus spaßig zu. Gleichzeitig ist der Hintergrund gar nicht so spaßig, denn Dilek hat tatsächlich seit Ende 2017 keinen Magen mehr. Nach einer Krebsdiagnose und anschließender Chemotherapie musste ihr mit Anfang 30 schließlich der komplette Magen und auch die Milz entfernt werden. Einige Monate später wurde außerdem eine Metastase an einem Eierstock entdeckt, der dann ebenfalls operativ entfernt wurde. Über die Geschichte ihrer Krebserkrankung, aber auch über vieles mehr, berichtet Dilek auf ihrem Facebook-Blog Krebs oder Leben 2.0. Und ich freue mich ganz besonders, Sie heute bei PH 88,4 begrüßen zu dürfen. Hallo Dilek,
hallo.
Herzlich willkommen. Wir haben gerade erfahren, du hast keinen Magen mehr. Was hast du denn heute gegessen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also heute Morgen habe ich tatsächlich einen Auflauf gegessen von gestern. Es spielt für mich wirklich gar keine Rolle mehr. Also es ist nicht mehr so, dass ich frühstücke, indem ich sage, ich mache mir ein Brot und esse was, mache Nutella drauf, so wie früher. Sondern ich habe tatsächlich heute Morgen schon einen Auflauf mit Nudeln und Brokkoli und Käse gegessen.
Das bedeutet aber, du kannst ganz normales Essen zu dir nehmen. Du isst jetzt nicht Astronautennahrung oder sowas.
Nein, also mittlerweile kann ich wirklich alles essen. Es ist nur so, dass ich langsam essen muss. Ich muss halt alles 30 Mal kauen. Und ich brauche danach immer ungefähr, so eine halbe Stunde, bis ich aufstehen kann und wirklich wieder meinen Tag weitermachen kann, einfach weil ich sonst zu viel Probleme habe.
Wie kann man sich das denn im Körper vorstellen? Wie funktioniert denn da noch die Verdauung? Der Magen übernimmt ja eigentlich einen relativ großen Teil. Wie funktioniert das jetzt?
Also bei der Operation, ich muss da kurz ein bisschen weiter zurückgreifen, war es einfach so, dass ja der Dünndarm im Prinzip an meine Speiseröhre, ich sage immer so gern, getackert worden ist. Natürlich ist das jetzt nicht der richtige Ausdruck dafür. Aber so kann man sich das, glaube ich, am besten vorstellen. Und quasi war das am Anfang wirklich wie so ein Fallrohr. Wenn ich was gegessen habe, ist das gerade so durchgeflutscht. Mhm. Aber mittlerweile ist es so, dass durch diese Operationsmethode ja auch diese Dünndarmschlinge so gelegt worden ist, dass daraus quasi eine Art Tasche entstehen kann, die sich einem Magen äußerlich leicht ähnelt, sodass der Magen irgendwann lernt, beziehungsweise der Dünndarm irgendwann lernt, so ein bisschen die Funktion von dem Magen zu übernehmen. Natürlich kann er nicht verdauen in dem Sinne, wie das der Magen gemacht hat, beziehungsweise zerkleinern und so weiter und so fort. Das ist wirklich das, was ich mit meinem Mund machen muss.
Das heißt, das Kauen ist ganz besonders wichtig.
Ganz wichtig. Also das ist das A und O. Wenn ich das nicht richtig mache, ist der Tag gelaufen.
Normalerweise ist ja Magenknurren zum Beispiel ein Symptom dafür, dass man Hunger hat. Wie ist das denn bei dir? Knurrt dann diese Dünndarmtasche oder wie kann man sich das vorstellen?
Das würde sich sicher lustig anhören, ja. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Nee, also tatsächlich ist es so, dass bei mir gar nichts knurrt und ich auch keinen Hunger habe. Also seit der Operation habe ich nur das Gefühl, dass ich Durst habe. Also das ist nach wie vor da. Aber das Hungergefühl ist komplett weg. Was natürlich auch Gefahren birgt, weil es dann sein kann, dass man einfach vergisst zu essen.
Und wie gewährleistest du dann, dass du auf jeden Fall genug isst und auch genug Nährstoffe bekommst? Stellst du dir dann die Uhr oder wie kann man sich das vorstellen?
Also normalerweise ist es so, dass man tatsächlich sich am Anfang die Uhr stellt und alle 2 Stunden isst und trinkt. Und ganz am Anfang darf man auch auf gar keinen Fall zusammen trinken und essen, sondern man muss da immer ungefähr eine halbe Stunde Abstand lassen zwischen diesen beiden Dingen. Es wird aber immer besser. Jetzt nach einem Jahr kann ich tatsächlich essen und trinken gleichzeitig, immer langsam, auch immer nur mit Strohhalm. Ansonsten funktioniert das Trinken nämlich überhaupt nicht.
Und die Nährstoffe werden dann komplett auch abgedeckt oder musst du zusätzlich irgendwie dich versorgen?
Ja, also ich muss, alle 4 Wochen gehe ich zu meinem Hausarzt und bekomme dort einen Haufen an Vitamine. Ich kann gar nicht genau aufzählen, was es alles ist. Es ist wahnsinnig viel, weil durch die Nahrung natürlich die Vitamine so momentan gar nicht aufgenommen werden können.
Ihr seid bei PH 88,4 und der Sendung Freisprecher. Zu Gast ist heute Dilek. Sie ist Anfang 30, Mama eines Sohnes und hat durch eine Krebserkrankung unter anderem ihren Magen verloren. Rund um ihr Leben mit der Erkrankung betreibt sie ihren Facebook-Blog Krebs oder Leben 2.0. Wenn man deinen Internetblog von Anfang an verfolgt hat, dann hat man gesehen, dass du ja relativ zeitnah eigentlich nach der Erkrankung, nach der Diagnose diesen Blog tatsächlich erstellt hast. Wie kam es dazu, dass du relativ schnell damit dann online und auch ja öffentlich gegangen bist?
Also der Hauptgrund war der, dass ich das Erste, was ich gemacht habe, als ich die Diagnose bekommen habe, war, ich bin auf YouTube gegangen und ich bin auf Facebook gegangen und habe nach Magenkrebs gesucht. Und ich habe darüber eigentlich so gut wie gar nichts gefunden, nur wer alles so daran gestorben ist und so weiter und so fort. Also viel mehr habe ich nicht gefunden und das war natürlich total erschreckend. Und des Weiteren ist es natürlich auch in meinem Umfeld so gewesen, ich kannte niemanden mit Krebs oder mit Magenkrebs sowieso schon nicht und auch gar nicht in meinem Alter. Und ich hatte den ganz großen Wunsch danach, Gleichgesinnte zu finden und ich hatte auch den großen Wunsch danach, anderen Menschen zu helfen, dass sie sich nicht so fühlen, wie ich mich gefühlt habe, weil ich war so verzweifelt am Anfang. Ich habe mich so alleine gefühlt und ich hatte also wirklich eine Wahnsinnsangst und mein Ziel war einfach oder ist es auch immer noch oder mein Bestreben ist es immer noch, dass andere sich nicht ganz so alleine fühlen und dass andere sich vielleicht ein bisschen daran orientieren können und sagen können, Mensch, ihr geht's jetzt auch gut und vielleicht schaffe ich das auch und es gibt einen Weg und es gibt eine Chance und es gibt eine Möglichkeit, das alles zu ertragen und zu schaffen und dabei noch ganz tolle Leute kennenzulernen. Das ist sowieso das Allerbeste dran.
Leute kennenlernen passiert natürlich automatisch, wenn man sich im Web 2.0 bewegt mit Social Media. Und es ist auch ganz normal, dass Leute dann irgendwie einen kontaktieren. Nur ist es ja so, wissen wir heutzutage, sind da aber auch ganz schön heftige Sachen manchmal dabei oder auch skurrile Dinge. Ich kann mir vorstellen, wenn man mit einer Krebserkrankung sich öffentlich macht, dann gibt es auch Leute, die wahnsinnig tolle Tipps haben, irgendwelche Wunderheiler oder so. Wie erlebst du das? Wie gehen die Leute mit dir in Kontakt?
Also tatsächlich ist es so, dass ich einige Anfragen bekomme, beziehungsweise Tipps oder manche sagen auch, Mensch, also deinen Weg verstehe ich gar nicht. Ich hätte das alles auf naturtechnischer Basis gemacht, also beziehungsweise ne, auf mit Heilpraktikern und
nicht mit Schulmedizin.
Nicht mit Schulmedizin, genau. Ja. Und da ist es aber generell so, dass ich mich gar nicht drauf einlasse. Auch manchmal, wenn es wirklich nett verpackt ist, schreibe ich vielen Dank, dass sie sich die Zeit genommen haben oder dass du dir die Zeit genommen hast und mir geschrieben hast. Liebe Grüße, Dilek, mehr schreibe ich dazu auch nicht.
Was sind denn so krasse oder vielleicht auch schräge Kommentare oder ja, Kontaktaufnahmen, die dir schon so untergekommen sind auf Facebook oder YouTube oder so?
Also das was ich ganz häufig bekomme, was mich wirklich immer wieder verwundert, sind Anfragen von Männern, die also tatsächlich gesund sind selbst. Und auch gar kein Interesse unbedingt haben daran, wie es mir geht, beziehungsweise an meiner Krankheit haben, sondern einfach nur ja eine Kontaktaufnahme wünschen, auf andere Art und Weise. Also das finde ich immer relativ lustig. Ich gehe da nie drauf ein, weil das ist natürlich also der völlig falsche Weg, über einen Krebsblock die Frau kennenlernen zu wollen. Also das ist sicherlich auch teilweise sehr nett. Manche sind auch wirklich sehr kreativ. Da muss ich dann schon teilweise grinsen. Das freut mich dann ja auch irgendwo, weil das heißt natürlich auch für mich, okay, also ganz so schlimm siehst du nicht aus nach dem ganzen nach der ganzen Krebstherapie. Aber es ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Website oder Sinn und Zweck des Blogs. Deshalb ist es völlig fehl am Platz da, ja.
Auf deinem Blog veröffentlichst du auch relativ regelmäßig Videos. Und eines vor ein paar Wochen ist mir besonders aufgefallen, weil es einfach unfassbar lustig ist. Und zwar warst du mit einem Personal Trainer im Wald unterwegs und hast Sport gemacht. Wieso gerade ein Video über Sport?
Also, ich habe mein Bestreben ist ja, dass andere Menschen sich das Ganze so ein bisschen zum Vorbild nehmen und auch sagen, okay, was sie schafft, schaffe ich auch oder was sie kann, kann ich auch. Und ich bin tatsächlich ein Mensch, ich habe früher von Sport gar nicht wirklich viel gehalten und auch jetzt fällt es mir zum Teil noch etwas schwer. Aber es ist natürlich ein guter Weg, um den eigenen Körper wieder zu fühlen und den eigenen Körper auf Vordermann zu bringen. Und es ist natürlich auch präventiv, einfach für jegliche Krankheiten. Und dieser Personal Trainer ist tatsächlich sehr der Christopher und den kenne ich seit der 5. Klasse und irgendwie sind wir wieder in Kontakt gekommen, was mich auch sehr gefreut hat und haben gesagt, komm, lass uns doch ein Video zusammen machen und da hat sich irgendwie so das eine zum anderen, ja, eins aufs andere kam dann und dann haben wir gesagt, dann gehen wir in den Wald und machen ein schönes Video und seither bin ich tatsächlich auch dran und es tut mir gut und ich fühle mich dann auch besser, weil es für mich auch sehr schwer war, meinen neuen Körper. Ist es immer noch, ist es noch nicht super, aber es ist, ich bin auf einem guten Weg. Für mich ist es natürlich auch schwierig, meinen neuen Körper so anzunehmen, wie er ist.
Und dich mit ihm wieder anzufreunden.
Genau.
Und da ist der Sport für dich ein Weg.
Ja, auch sehe ich da, wo jetzt meine Grenzen sind, die vielleicht vorher einfach anders waren.
Ja.
Genau.
Du hast uns auch Musik mitgebracht, ein Song von Julia Engelmann, Kein Modelmädchen. Magst du kurz dazu sagen, warum dir der Song was bedeutet, warum du ihn magst?
Also der Song gefällt mir eigentlich hauptsächlich auch deshalb, weil ich ein absoluter Langhaarfreak war. Also tatsächlich war ich immer so, Frau braucht lange Haare. Und es war für mich undenkbar, jemals in meinem Leben mir die Haare abzuschneiden.
Was du tatsächlich machen musstest auch bei der Chemobehandlung dann, ne?
Genau, also die sind mir ausgefallen nach 2 Wochen. Dann sah ich aus wie so ein Streifenhörnchen. Das sah eigentlich ganz lustig aus. Also sind dann immer nur so flächenweise sind die erst ausgefallen. Und ja, dann habe ich halt gesagt, so jetzt rasieren wir sie komplett ab. Und dann sind sie aber auch irgendwann ganz ausgefallen. Und ja, jetzt trage ich eine Kurzhaarfrisur, was für mich immer so ein Graus war. Aber ja, ich komme doch besser klar damit, als ich dachte. Und es kommt nicht drauf an, wie die Haare liegen oder wie die Haare aussehen. Und es kommt auch nicht unbedingt aufs Aussehen drauf an, sondern immer noch aufs Herz. Und ich glaube, dass dieser Song damit viel zu tun hat, letztlich, worauf es wirklich ankommt. Und deshalb mag ich ihn so gern.
Wunderbar, dann hören wir jetzt Julia Engelmann mit Kein Modelmädchen.
Gut genug und auch perfekt.
Zurück beim Freisprecher auf PH 88,4 und wir sprechen weiter mit Dilek. Sie hat einen Internetblog auf Facebook erstellt, Krebs oder Leben 2.0. Dort berichtet sie über ihre Magenkrebserkrankung, aber auch über vieles andere mehr. Wir haben vorher schon über diverse Videos gesprochen. Neben lustigen, fröhlichen, unterhaltsamen Videos, zum Beispiel vom Sport oder auch vom Besuch im Europapark, zeigst du auch Videos, in denen es dir richtig beschissen geht und wo du den Tränen nahe bist und auch darüber erzählst, dass du Ängste hast. Das ist ja sehr mutig, sich da so zu zeigen. Hilft dir das in irgendeiner Form, damit dann auch mit sowas umzugehen oder was ist der Hintergrund?
Ja, also der Hintergrund ist einfach erstmal der, dass ganz viele Menschen zwar sagen, ja, ich habe Krebs, aber trotzdem werden einfach nur fröhliche Fotos gepostet oder ja, man zeigt einfach das Leben, wie es nicht ist. Und das ist so eine typische Social-Media-Krankheit, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und mir war es einfach wichtig, dass man auch wirklich authentisch bleibt und genau diese Momente einfach auch zeigt, in denen es einem wirklich schlecht geht, weil Krebs ist kein Spaß, Krebs macht tierisch Angst, Krebs tut teilweise weh und genau das wollte ich einfach auch vermitteln, dass es aber einfach auch gute Zeiten gibt. Es gibt schlechte und gute Zeiten und so, es ist normal und niemand muss sich dafür irgendwie schämen oder so, das war mir einfach wichtig.
Ich vermute, dass da auch der Titel Leben 2.0 wahrscheinlich damit zusammenhängt, ne?
Absolut. Ja. Also es gab für mich ein Leben vor der Erkrankung mit ganz anderen Ansichten, mit einer komplett anderen Dilek irgendwie auch. So diese Grundelemente sind natürlich schon geblieben, aber meine Ansichten haben sich komplett geändert. Meine Art hat sich auch geändert. Für viele sicherlich auch ins Negative, für wieder andere ins Positive. Meine Prioritäten liegen jetzt einfach anders.
Du hast gerade gesagt, manche beurteilen dich vielleicht so, dass du dich ins Negative verändert hast. Was heißt das denn? Bist du vielleicht radikaler geworden an manchen Stellen und lässt dir nicht mehr alles gefallen? Oder ist jetzt eine Vermutung von mir? Was meinen die damit, wenn sie sagen, du hast dich zum Negativen verändert?
Ja, also bei mir ist es so, dass ich früher doch auch wirklich sehr, sehr, naja, nicht hilfebedürftig, möchte ich jetzt nicht sagen, wie kann ich das am besten sagen. Ich war sehr abhängig von anderen Meinungen, möchte ich mal sagen. Ich habe mir sehr oft auch wirklich andere Meinungen erstmal eingeholt, bevor ich selber entschieden habe, das ist jetzt komplett weg. Also ich,
wenn
ich
unabhängiger
ja
geworden.
Absolut. Mhm. Wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, dann treffe ich die, weil ich denke, die ist richtig und nicht, weil ich mir vorher andere Meinungen angehört habe. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig und das hat auch vieles, ja auch viele Dinge von mit Freunden lasse ich mir natürlich nicht mehr so gefallen, vielleicht wie früher oder auch ja eigentlich auch in der Familie, also überall eigentlich. Und das ist natürlich was vielen nicht so schmeckt. Und da sind leider auch schon Freundschaften kaputt gegangen dadurch, aber auch eben ganz, ganz, ganz tolle neue Freundschaften dazugekommen. Also es ist, ja.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage, denn wenn man sich umschaut auf Facebook oder so, gibt es wirklich viele Krebsblogs und Menschen, die darüber schreiben, die darüber erzählen. Und es gibt Dinge, die wiederholen sich so ein bisschen. Und ganz häufig liest man tatsächlich, dass sich durch diese Erkrankung auch die Beziehungen zu Familie, aber eben auch zu Freunden verändern. Und ich höre jetzt raus, das kannst du auch bestätigen, dass es tatsächlich nicht mehr ist wie vorher, das verändert.
Absolut. Also entweder man wächst als Familie oder mit seinem Partner extrem zusammen und es kann nichts mehr passieren. Oder aber die Wege trennen sich. Also oder sie sind oberflächlich oder ne, in der Richtung gibt es. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt ja noch ganz viele Graustufen zwischendrin, um Himmels Willen. Aber ich bin tatsächlich sehr radikal geworden. Manche sagen sogar, ich sei ein bisschen kalt geworden, was das angeht. Aber das ist eine Art Selbstschutz, glaube ich, einfach. Ich kann und will mich einfach mit Negativen nicht mehr so befassen und auseinandersetzen, wie ich das vor der Erkrankung gemacht habe, weil ich einfach meine ganze Kraft brauche, um mein jetziges Leben zu leben.
Es gibt ja in Bezug auf Krankheiten oder auch Menschen mit Behinderungen kennen das auch, gibt es ja häufig Berührungsängste. Also als Beispiel, ich habe mir heute überlegt, ich muss gucken, wie meine Haare aussehen, wenn wir heute ein Foto machen. Und dann dachte ich so, ach scheiße, ich muss aufpassen, dass ich darüber nicht rede, weil Dilek hat sich ja mal die Haare abschneiden müssen wegen der Chemotherapie. Also kann ich ja jetzt nicht über meine Haare jammern, ja. Und es gibt ja ein paar so Dinge. Was sagst du dazu? Führen wir da einen zu großen Eiertanz auf, wenn wir mit Erkrankten umgehen? Oder wie ist es für dich?
Das ist eigentlich ein toller Vergleich auch nochmal mit der Behinderung, weil ich ja zum Beispiel tatsächlich zu 100% auch behindert bin, also als Behinderte gelte. Ja, ich habe einen Behindertenausweis. Und ich finde, das ist ganz oft so, dass viele Gesunde auch so denken, so, oh, was kann ich jetzt sagen, was kann ich machen, kann ich den und den Witz machen oder kann ich den und den Witz nicht machen oder so. Und ich mache zum Beispiel ganz oft den Witz, gut, ich bin natürlich selbst erkrankt, aber ich sage dann, wenn jemand raucht, sage ich zum Beispiel, natürlich kann jeder, ne, jedem seine Sache, aber manchmal kommt dann irgendwie so aus meinem tiefen Inneren, naja, pass mal auf, Rauchen macht Krebs oder verursacht Krebs und dann muss ich halt selber so lachen meistens. Also es ist, also ich nehme das mit wirklich viel Humor und es wäre schön, wenn es andere auch so täten. Also das, ich finde es halt toll, wenn die Leute locker damit umgehen und mir sagen, hey Dilek, wie sieht's denn aus? Knurrt der Magen, hast du Hunger? Irgendwie sowas. Ja. Ich finde es lustig. Ja, andere finden es vielleicht nicht so lustig, aber es ist wirklich so, dass man sich keinerlei Sorgen machen müsste, da sollte und der Umgang einfach ganz offen und locker und Also so würde ich es mir wünschen und ich glaube ganz, ganz viele andere auch. Wir wollen ja auch normal behandelt werden und wir wollen nicht als speziell oder Mitleid zum Beispiel möchte ich ja auch nicht, das mag ich ja auch gar nicht. Also das ist was, das brauche ich einfach gar nicht, ja, sondern ich will einfach nur ernst genommen werden.
Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen. Auf pH 88,4.
Bezüglich dem Umgang auch mit schwierigen Phasen und wenn es Erkrankten sehr, sehr schlecht geht, wird manchmal so empfohlen, als Angehöriger, als Freund, bloß nicht die Sorgen zeigen, nicht die Trauer zeigen über die Situation. Wie ist es aus deiner Perspektive? Was ist da für dich mehr oder weniger hilfreich gewesen in so Phasen?
Also einmal die Mischung macht's dabei tatsächlich. Ich habe natürlich auch das Leid meiner Angehörigen oder meiner Freunde und Familie gesehen. Also damals in der Intensivstation vor allen Dingen war ich zwar wirklich eigentlich 90% der Zeit nicht wirklich wach, aber natürlich habe ich die Sorge gespürt und es tat mir auch sehr leid. Und es war für mich sehr schwierig auch mit anzusehen, dass ich natürlich nicht helfen kann. Ich konnte zu dieser Zeit oder in der Zeit, in der es mir so schlecht ging, nicht helfen. Ich konnte auch meinem Sohn nicht unbedingt helfen, was für mich wirklich schwierig war, weil ich mich da teilweise auch als Mutter sehr schlecht gefühlt habe, was natürlich Quatsch ist letztlich, aber ich konnte das, wie ich das vorher gemacht habe, da halt nicht mehr weiterführen. Und es ist aber dennoch so, dass wenn jemand zu mir sagt, ach Mensch, Dilek, und alles ist so schrecklich und alles ist so schlimm und oh Gott, wenn da was wiederkommt und wenn du dann stirbst und oh Gott, und das ist natürlich eher kontraproduktiv.
Also so wirklich den Teufel an die Wand malen und schlimme Prophezeiungen rauf und runter, bringt dich nicht weiter.
Nee, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Es bringt mich aber genauso wenig weiter, wenn jemand sagt so, ach, du hast doch nichts mehr und jetzt bist du gesund und jetzt ist alles gut, weil dem ist natürlich nicht so. Natürlich momentan kann ich nicht sagen, ja, ich habe Krebs, aber die Prognose und Diagnose, beziehungsweise doch eher die Prognose, die ist natürlich von Anfang an sehr, sehr schlecht gewesen und ich bin noch lange nicht über den Berg und die Folgen dessen, dass die Milz entnommen worden ist, der Magen entnommen worden ist, 38 Lymphknoten entnommen worden ist und die ganze Schwäche, die der Körper dadurch einfach auch hat, die sind ja immer noch da. Und das sind aber Dinge, die sieht man nicht. Ich sehe momentan relativ gesund aus und die Menschen sehen das nicht. Und das ist ganz oft auch ein Problem, weil dann wird von dir erwartet, so, du siehst wieder gut aus, jetzt bist du gesund und jetzt funktionier und du machst deinen Alltag und das erwarten wir jetzt. Und dem ist aber nicht so. Ich schaff's einfach noch nicht.
Jetzt ist es ja so, dass du auch Mama bist von einem Sohn. Da natürlich die Frage, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du mit ihm darüber gesprochen? Das stelle ich mir nicht ganz leicht vor.
Also so leicht war es tatsächlich auch nicht. Aber auch hier halte ich das genauso wie in meinem Blog und auch mit allen anderen Menschen und bin absolut offen und ehrlich und habe ihm auch mit ihm direkt das Gespräch gesucht nach der Diagnose, habe versucht, ihm auch Mut zu machen und mit meinem Sohn ist das eine ganz, ganz, ganz tolle Sache auch und vielleicht auch eine ganz besondere Sache, weil wir uns gegenseitig auch in der Zeit sehr gestützt haben. Er hatte zu mir erst letztens gesagt, Mama, ich habe immer an dich geglaubt. Und das zum Beispiel ist mir in der Chemotherapie auch abhanden gekommen, dass ich an mich selber geglaubt habe. Aber er hat es immer und ich denke, dass mit Offenheit auch die Ängste einfach nicht ganz so uferlos werden, wie vielleicht, wenn man einfach nur so ein paar Informationen immer gibt und nicht wirklich Tacheles spricht.
Mhm. Ich höre so raus, dass mit der Offenheit scheint an vielen Punkten was zu sein, was du tatsächlich empfiehlst im Umgang und auch selbst bei Kindern, wo man ja vielleicht so die größten Hemmungen hat irgendwie.
Gerade bei Kindern, weil Kinder sind so sensibel für sowas, die spüren das sofort, dass irgendwas nicht stimmt und die fühlen sich ja dann eher ausgeschlossen, meiner Ansicht nach. Also das kann natürlich jede Eltern oder jede, ja, kann das natürlich selber für sich entscheiden, muss das ja auch selbst für sich entscheiden, aber klar, man muss jetzt da nicht irgendwie sagen so, oh, boah, pass mal auf, ich werde sterben, weil das ist natürlich in dem Moment gar nicht klar gewesen und ich habe aber natürlich die Möglichkeit eingeräumt, dass von vornherein einfach, dass er auch die Chance hat und die Möglichkeit hat, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Mhm. Da habe ich aber auch viel Kritik dafür bekommen und viele haben gesagt, Mensch, wie kannst du nur? Aber ich habe in dem Moment einfach gespürt, dass es das Richtige ist und ich denke, damit bin ich am besten gefahren.
Ja. Ich hatte im Vorfeld dich per E-Mail gefragt, ob es Dinge gibt, über die du nicht sprechen möchtest. Und dann kam noch von dir der Hinweis, der mich sehr überrascht hat. Ja, ich kann aber auch über Sex erzählen. Mhm. Fand ich sehr, sehr, sehr überraschend. Bedeutet das, dass das häufig irgendwie eine Frage ist, die dir gestellt wird? Also warum ausgerechnet das Thema?
Ja, weil ich mir denke, dass das ganz viele wissen wollen. Und da kommen wirklich wahnsinnig viele Anfragen. Und es wäre ja super, wenn ich das gerade mal hier beantworten könnte, weil dann
also
kommen vielleicht nicht so viele.
Kommt dann gefragt, ja, du bist schwer krank, du hast vielleicht gerade eine Chemotherapie, hast du jetzt nie wieder Sex oder wie? Mhm. Was kommen da für Fragen?
Ja, solche Sachen. Also es kommen wirklich Fragen so, Mensch, wie kommst du klar mit deinem Körper, funktioniert das vor allen Dingen? Also das ist so vor allen Dingen die Frage, die aufkommt. Aha. Funktioniert das mit dem Sex überhaupt? Oder solche Sachen werden einfach gefragt. Und ich finde die Fragen ja nicht schlecht. Ja, also es ist ja auch interessant. Und ich kann aber dazu einfach sagen, ja, es funktioniert alles wieder. Am Anfang hatte ich da auch so meine Zweifel, gebe ich auch ganz klar zu, weil durch die Chemo auch wirklich alles platt war. Also alles war lahmgelegt. Und dann hatte ich natürlich auch Angst, nachdem ich dann da eine Operation noch hatte, also mit dem Eierstock. Und Mensch, klappt da überhaupt irgendwie wieder was? Und die Sorgen macht man sich schon, gerade als Frau natürlich auch. Ja. Und es waren auch einige Frauen dabei, die halt gefragt haben, hey, wie ist denn das so? Wirkst du denn attraktiv auf Männer noch? Oder wie ist denn das? Hast du überhaupt, wie sind die Berührungsängste? Hast du Angst, wenn dich jemand jetzt anspricht, wenn der mehr will von dir oder so?
Ja.
Wie reagierst du da? Und also die Fragen, die finde ich schon auch in Ordnung, ganz klar. Und die beantworte ich dann auch gern.
Okay. Das geht ja in die Richtung, dass du gesagt hast, du hast unter anderem deinen Blog tatsächlich auch aufgezogen, weil du festgestellt hast, speziell jetzt im Bereich Magenkrebs gibt es wenig Austausch, wenig Anlaufstellen, gerade auch für jüngere Menschen. Und da gehört dieses Thema offensichtlich dann auch dazu.
Definitiv, es ist ein großes Thema tatsächlich sogar.
Ja.
Ja.
Dann machen wir weiter mit Musik und du hast nochmal einen Song mitgebracht und zwar von Sarah Connor, Wie schön du bist. Magst du kurz was dazu sagen?
Nö. Aber der ist toll.
Gut, dann Lied ab. Zurück beim Freisprecher auf pH 88,4. Zur Gast ist heute Dilek, sie ist Anfang 30 und hat durch eine Krebserkrankung unter anderem ihren Magen verloren. Wenn man deinen Blog verfolgt, Krebs oder Leben 2.0, fällt einem auf, dass du irgendwann angefangen hast, dich total auch zu vernetzen mit anderen Betroffenen, mit verschiedenen Vereinen und Organisationen. Fährst auch auf Tagungen und ja, triffst dich. Warum ist dir das so wichtig, diese Arbeit?
Weil es da auch wieder darum geht, dass andere sich nicht schlecht fühlen oder nicht alleine fühlen. Und mir ist das einfach wirklich ein großes Anliegen. Einmal möchte ich mich nicht alleine fühlen und ich möchte auch nicht, dass es anderen so geht. Und durch diese Chance, die ich habe, zum Beispiel, ich arbeite jetzt mit der Netzwerkstatt zusammen, beziehungsweise ich leite dort einfach die Facebook-Seite, bin dort die Ressortleitung. Und die Instagram-Seite auch mit anderen zusammen. Und wir sind einfach ein ganz verrückter Haufen und wir helfen uns gegenseitig. Und das ist natürlich, ja, das ist so eine Win-Win-Situation. Und wir möchten einfach ganz viele darauf aufmerksam machen, dass man sich bei uns Hilfe holen kann, dass wir eine Anlaufstelle sind. Und
Ist das überregional oder
was, ja,
ist das?
Ja, deutschlandweit.
Okay, Netzwerkstatt.
Netzwerkstatt Krebs.
Okay. Netzwerkstatt Krebs.
Genau. Mhm. Und es ist eine Untergruppe der FSH, das ist die Frauenselbsthilfe nach Krebs. Und das ist einfach eine Tochtergruppe für, sagen wir mal, ja, Frauen und Männer, finde ich auch ganz wichtig. Männer sind übrigens auch herzlich willkommen, weil wir sind so viele Mädels, ja. Aber das kommt einfach daher, weil es früher mal eine Brustkrebsorganisation quasi war, beziehungsweise Brustkrebs hauptsächlich aus Brustkrebsfrauen bestand. Aber mittlerweile haben wir uns natürlich auch wirklich für Männer geöffnet und das sind auch für alle Krebsarten absolut zugänglich und freuen uns immer, wenn sich der ein oder andere uns anschließt.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, was ihr dann zum Beispiel unternehmt oder anbietet?
Mhm. Also wir hatten uns getroffen in Magdeburg zum Bundeskongress zum Beispiel und haben dort dann einfach besprochen, wie wir unsere Selbsthilfe weiter ausbauen können. Und haben auch besprochen, Mensch, wie können wir denn mehr Menschen ansprechen in Facebook zum Beispiel. Und wir haben da Workshops, kleine Workshops gemacht im Open Space, in der Open Space Form. Also das bedeutet, man kann überall hingehen, überall reinhören in jedes Thema und kann etwas dazu beitragen oder halt weitergehen, wenn es einen nicht unbedingt interessiert. Und da haben wir auch ganz viele tolle Projekte erarbeitet mit der FSH zusammen. Und das entwickelt sich dann einfach alles weiter und es sind einfach Angebote, zum Beispiel Yoga für Krebskranke oder einfach, oder Singen für Krebskranke, solche Sachen. Und wirklich, es gibt da ganz, ganz lustige Ideen und ganz tolle Menschen, die sagen, Mensch, und ich nehme das in die Hand und mache das.
Zum Schluss unseres Gesprächs machen wir noch ein bisschen Wunschkonzert. Ja, wir tun jetzt mal so, als wäre hier die berühmte gute Fee mit ihren drei Wünschen. Du bist ja sehr, sehr viel auch mit Sicherheit in Krankenhäusern unterwegs, hast mit Ärzten zu tun und wirst da auch so deine positiven, aber auch negativen Erlebnisse gehabt haben. Welchen Wunsch hast du denn so an die behandelnden Ärzte, wenn es um Umgang mit Krebserkrankungen geht, vielleicht auch speziell mit deinem Magenkrebs?
Empathie. Also ja, also ich habe so viel Empathielosigkeit habe ich noch nie erlebt. Ich bin zum Teil absolut schockiert, wie Menschen mit anderen Menschen reden können, gerade Ärzte, gerade Menschen, die viel mit Menschen zu tun haben. Das schockiert mich wirklich immer wieder aufs Neue, auch wenn ich höre, was so die anderen erzählen. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass diese Menschen sich vorher wirklich kurz Zeit nehmen und sagen und sich überlegen, wie sie solche Nachrichten überbringen können. Also bei mir, ich werde natürlich jetzt keinen Namen nennen, hat man sich an die Heizung des Krankenhauszimmers gelehnt, hat mit dem Kopf geschüttelt und es hieß, Mensch, also es ist so schlimm und sie haben ja einen Sohn und ach, also es ist so schlimm, das ist Wahnsinn. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen.
Hat der Arzt gesagt?
Ein Professor war das tatsächlich. Genau, das war meine Überbringung der Diagnose und er war schockierter als ich in dem Moment tatsächlich und ich saß da und wusste nicht, ob ich mir jetzt tatsächlich direkt einen Grabstein auf Amazon bestellen muss vielleicht. Also so hatte sich das für mich angehört. Letztlich kam raus, dass es schon noch Optionen gab, aber in dem Moment hörte sich das erstmal so an, als ob ich definitiv in den nächsten 3 Monaten den Löffel abgebe, jetzt mal bös gesagt. Und das war für mich natürlich also ein Hammer.
Ja,
und ich finde das einfach, ich würde mir wünschen, dass bei jeder Überbringung von solchen schlimmen Diagnosen ein Psychologe mit anwesend ist. Für die Angehörigen auch. Also mein Sohn war mit dabei, das fand ich auch sehr unglücklich. Und,
ja. Also zwingend Empathieschulung für die Schulmediziner, für die Ärzte oder eben tatsächlich Psychologen mit an die Seite stellen.
Definitiv.
Kann ja auch sein, dass es einem Arzt tatsächlich schwerfällt, die richtigen Worte zu finden. Das ist ja auch menschlich, aber dass er sich dann eben auch Unterstützung holen. Ne?
Richtig. Und Onkolotsen. Onkolotsen, unbedingt. Also das ist was, wofür wir auch kämpfen, also wofür ich auch kämpfen will.
Das sind Mitarbeiter, die speziell für die...
Genau, das sind einfach Leute, die speziell auch helfen, den Leuten helfen, weil du bekommst diese Diagnose und weißt gar nicht, was du tun sollst. Ja, also, weil da kommt so viel auf dich zu. Du musst die Untersuchung machen, die Untersuchung. Ist die notwendig oder ist die nicht notwendig? Wofür musst du einwilligen, wofür nicht? Willst du einen Port bekommen? Was ist ein Port? Solche Sachen. Also es gibt so viele Dinge, die du innerhalb von kürzester Zeit entscheiden sollst.
Also auch eine Organisationshilfe tatsächlich.
Ja, genau, eine Organisationshilfe, weil in dem Moment bist du so fertig, dass du einfach nur noch funktionierst und auch deine Angehörigen sind völlig überfordert. Also, dass man da jemanden zur Seite bekommt, der hilft, das wäre mein allergrößter Wunsch. Also, das wäre so, so toll, wenn das irgendwie machbar wäre.
Mhm. Zweiter Wunsch bezieht sich auf, die körperlichen Dinge, mit denen du zu tun hast. Du hast vorher schon beschrieben, dass die Ernährung sich natürlich verändert, wenn man keinen Magen mehr hat und sich der Verdauungsvorgang verändert. Was müsste denn die Forschung unbedingt mal erfinden, damit das Leben ohne Magen leichter wird?
Das ist eine super Frage. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man nicht nur Herzen transplantieren kann oder Herzen austauschen kann oder irgendwie solche Sachen, sondern dass man bitte doch auch Mägen transplantieren kann.
Das geht tatsächlich nicht.
Nein, man kann zum Mond fliegen und man kann Herzen austauschen, aber man kann keine Mägen transplantieren. Transportieren kann man die auch nicht. Yeah. Also das gibt es einfach nicht. Und es gibt auch keine Kunstmägen. Verstehe ich nicht.
Da muss die Forschung auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen.
Ja.
Okay. Und dritter Wunsch, wie gesagt, du bist sehr aktiv im Netz mit deinem Blog und vernetzt dich. Was würdest du dir für diese Arbeit und für deinen Blog wünschen?
Also, mein großes Ziel ist es immer noch, ich bin schon ganz, ganz lange dran, aber irgendwie fehlt so der letzte Popotritt, sage ich jetzt mal. Ich möchte unbedingt eine Selbsthilfegruppe gründen, die sich tatsächlich auch in Real trifft, bei mir unten in der Umgebung. Es gibt ja hier in Freiburg was, Jung und Krebs, ganz toll zum Beispiel.
Ja.
Kann ich auch nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Aber ich hätte gerne bei mir unten in der Nähe selbst nochmal was. Und da bin ich dran und da brauche ich, glaube ich, aber noch so ein bisschen Motivation und ein bisschen mehr Mut. Das ist so mein Ziel. Das würde ich gerne noch umsetzen.
Okay.
Ja.
Dann drücke ich dir von Herzen dafür die Daumen und für alles andere. Und danke dir sehr für den Besuch und wünsche dir natürlich vor allem Gesundheit und viele, viele weitere schöne Erlebnisse und Begegnungen.
Vielen lieben Dank.
Wenn ihr im Raum Lörrach wohnt und Dilek bei der Selbsthilfegruppe für Krebserkrankte unterstützen wollt, dann findet ihr sie auf Facebook mit ihrem Blog Krebs oder Leben 2.0. Dort gibt es außerdem weitere Informationen rund um das Thema Magenkrebs und auch die Arbeit vom Netzwerk Stadt Krebs. Das war der Freisprecher auf pH 88,4. Am Mikrofon war für euch die Nina.